Als ich heute Morgen hier hergelaufen bin, da hat mich die Christina begrüßt mit den Worten, sie hat sich gefragt, wer heute der Arme ist, der da vorne stehen muss und die Predigt halte. Also, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, die Predigt hat mich viel Schweiß gekostet. Ja, wir sind heute am Ende unserer Predigtreihe im Hesekiel. Haben wir viel gehört. Und heute kommt das große Finale. Und die Monika, die fragt immer, was sie reinschreiben soll in den Newsletter. Und da will sie immer so zwei Sätze haben. Und da habe ich geschrieben, Science Fiction in der Bibel. Weil ich mich nicht getraut habe, das zu schreiben, was ich eigentlich sagen wollte. Und was muss ich drücken? Zombies in der Bibel. Ja, das ist ein bisschen noch krasser. Wisst ihr, was Zombies sind? Alle, die mein Alter und drunter sind, die wissen das. Es gibt einen Haufen Bücher, Haufen Filme dazu. Zombies, das sind Untote. Die waren mal Menschen und jetzt haben sie ein Virus oder irgendwas ist denen passiert und jetzt rennen sie nur noch ohne irgendwie nachdenken zu können rum und versuchen andere umzubringen oder zu infizieren oder sowas. Und da gibt es, wie gesagt, Bücher, Filme. Eine berühmte Serie gibt es bei Amazon, die heißt The Walking Dead. Und ich habe hier einen Film mitgebracht, das habe ich nicht angeguckt. Ich habe hier einen Film gemacht, den habe ich mal angeguckt, der heißt World War Z mit dem Brad Pitt. Und bei den Filmen und Büchern geht es immer darum, das ist eine Katastrophe, das ist die Apokalypse. Da geht die Welt unter und die Überlebenden müssen irgendwie versuchen, weiter zu überleben. Eine Ultrakatastrophe. Und das gibt es in der Bibel auch. Ja, sowas Ähnliches gibt es in der Bibel auch, aber genau andersrum. Und dazu lesen wir jetzt den Text in Hesekiel, aus Hesekiel 37, Vers 1 bis 14. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach zu ihnen, Herr mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine, und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort, so spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet, und ich will euch Sehnen geben, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind ganz verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder werden sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Also der Hesekiel, der ist auch in einem Film. Nein, er ist nicht in einem Film, er ist in einem richtigen 3D-Film. Er steht da und läuft durch ein Tal und da liegen lauter Knochen rum, lauter Skelette. Man kann erkennen, also das sind irgendwelche, die waren mal zusammen und jetzt sind sie verstreut, vertrocknet. Und es ihm ist klar, was hier passiert ist. Das ist das Heer Israels und es ist am Ende. Es ist militärisch am Ende. Also wenn so eine Armee so dezimiert, kann man gar nicht mehr sagen, die wird quasi ausgelöscht und liegt nur noch da, dann sind die ganzen früheren Erfolge, die Israel gefeiert hat mit David, die sind einfach weg. Ist ökonomisch am Ende, den ganzen Wohlstand, den Salomo aufgebaut hat, den gibt es gar nicht mehr. Also bei ihm lief ja alles hundertprozentig super, die haben Handel mit überall getrieben, das ist vorbei. Alle, die was im Kopf drauf hatten, sind von den Babyloniern weggeführt worden. Sie sind religiös am Ende, der Tempel ist eingerissen, den Salomo aufgebaut hat. Sie sind räumlich am Ende, weil sie sind im Exil. Beim zweiten Mal, als die Babylonier kamen, haben sie alles platt gemacht und alle Menschen, fast alle Menschen mitgenommen. Also das Versprechen, was Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat und was ihm durch Mose und Josua erfüllt war, ist vorbei. Und jetzt geht auch noch ihre Identität flöten. Weil in diesem Exil, da assimilieren die sich. Die fangen an, das zu machen, was halt die Leute außenrum machen. Und da kommen sie dazu und sagen, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist hoffnungslos. Wie ich es gerade gelesen habe, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Und als ich so den Text gelesen habe, das erinnert mich doch an irgendwas. Und das ist der Psalm 22. Da ist es nämlich auch so, dass jemand, und das ist in einer persönlichen Erfahrung, dass jemand komplett am Ende ist. Und da kommen diese Worte wieder vor, müsst ihr ein bisschen drauf achten. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in Todesstaub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Aber sie schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Da ist jemand, da ist einfach aus. Da ist Ende. Nicht nur so, wie wir es von Israel gerade gehört haben, sondern eben auch persönlich. Es geht in die falsche Richtung. Alles, was vorher war, ist nicht mehr. Und ich denke, wahrscheinlich ist jedem von uns schon mal so gegangen. Im Persönlichen, mit der Gesundheit, in der Familie, wenn es Streit gibt, wenn es auseinandergeht, wenn man nicht mehr miteinander reden kann. In der Arbeit, wenn man sieht, wie alles nicht mehr so rund läuft wie vorher. Oder wenn wir auch in die Nachrichten gucken, mit unserem Land, mit der Welt, wo es hingeht. Für mich ist auch nochmal diese Hoffnungslosigkeit deutlich geworden, als mein Vater gestorben ist. Da habe ich gemerkt, so alle, die jetzt vor dir waren, die sind jetzt weg. Und auch diese alte Welt, wie er seinen Glauben gelebt hat mit Stunde und Singen und so weiter, das ist jetzt vorbei. Jetzt ist Ende. Also es hat was geendet, wo ich gar nicht dran gedacht habe, dass es enden könnte. Und die Bibel ist noch deutlicher, die sagt, wir sind tot. Wir leben zwar als Menschen biologisch und können alles machen, aber die Menschen sind tot. Offenbarung 3, Vers 1 habe ich rausgesucht. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Man sieht, dass da das noch viel tiefer geht, dass es eine Gemeinde hier sogar ist. Und in Kolosser 2, Vers 13 wieder das Persönliche, wo aber auch schon diese neue Richtung schon angegeben wird. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Also man merkt schon natürlich, wo es hingeht, aber die Bibel sagt auch deutlich, bevor ihr zu Gott kommt, da seid ihr tot gewesen. Was passiert jetzt mit diesem Hesekiel? Gott stellt ihm eine Frage. Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Was ist denn das für eine Frage? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Und nach menschlichem Ermessen, wenn man so einen Haufen Knochen sieht, dann muss man halt einfach sagen, nein, das geht nicht. Natürlich weiß der Hesekiel, mit wem er redet und traut sich nicht Nein, traut sich nicht Ja zu sagen. Und so wie der Johannes in der Offenbarung sagt er, Herr, du weißt es. Und Gott sagt zu ihm dann, weissage diese, über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Das ist mir sehr wichtig. Gott sagt zum Hesekiel, predige, sag denen was. Wie kann man zu was Totem was sagen? Wir kennen den Ausdruck, wenn wir zu jemand was sagen möchten und er tut nicht, was er eigentlich tun sollte oder was gut für ihn wäre, dann sagen wir, da redest du eine Wand an. Und so ist er natürlich auch noch viel krasser. Er sagt zu ihm, rede mit dem. Wir hätten das verstanden, wenn der gesagt hätte, so Hesekiel, jetzt geh mal her und sortier die Knochen, dass die wieder so schön da liegen, also oben die Schädel und dann der Brustkorb und die Arme und dann die Beine und so weiter. Aber das sagt er nicht. Und er sagt auch zu ihm nicht, jetzt geh mal ins Labor und lass mal Muskeln wachsen. War damals sowieso nicht möglich, heute bald ist vielleicht möglich. Das sagt er nicht, sondern er sagt, predige. Unglaublich. Und dann passiert das, was man noch nie gesehen hat, da sind wir jetzt wirklich im Film, filmreif sortieren sich die Skelette. Also die rücken da so rum und dann sieht man, ja, da ist jetzt, so sieht er aus, das war ein Mensch. Hier ist der Kopf und da die Beine und alles zwischendrin. Und dann wachsen da Sehnen, Muskeln, Organe, Haut, das Gehirn, die Augen, wird gar nicht erwähnt, aber das braucht es natürlich alles auch. Und da sind wir jetzt ziemlich schnell bei unseren Zombies. Aber es geht halt rückwärts. Das werden jetzt richtige Menschen. Es fehlt noch der Atem. Das ist im Alten Testament immer das Bild für die Seele, also das Geist und Seele. Und das muss nochmal extra angefordert werden. Der Hesekiel muss das nochmal sagen. Und dann werden die wieder lebendig. Dann stehen die hin und sind wieder ein großes Heer. Ja, die Rettung, die kommt eben nicht dadurch, dass wir irgendwas machen, dass wir eine Intuition haben oder Meditation, drüber nachdenken oder durch Spekulation, was man alles machen könnte oder durch Philosophie. Sie kommt dadurch, dass wir was hören, dass wir eine Nachricht hören und diese Nachricht muss auch gesagt werden. Und da bin ich bei Römer 10, Vers 16 und 17. Und der Paulus in dem Abschnitt, der greift das Pferd ein bisschen von hinten auf. Deswegen möchte ich auch zuerst Vers 17 lesen, weil da kommt der ganz berühmte Satz, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und dann kommt was, jetzt Vers 16, was unbedingt dazugehört, wenn ich die Predigt höre. Knochen können die Predigt hören und trotzdem bleibt alles beim Alten. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht in Jesaja 53, Vers 1, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Also dieser Gehorsam, der gehört unbedingt dazu und die Bibel, die sagt es auch. An vielen Stellen, Apostelgeschichte 6, Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus, nach der Ausgießung vom Heiligen Geist, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch sehr viele Priester dem Glauben gehorsam. Also da ändert sich was. Wenn ich glaube, dann kann ich nicht so weitermachen wie vorher, sondern da gibt es diesen Glaubensgehorsam. Römer 6, Vers 17, Gott aber sei gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, an der ihr übergeben wurdet. Und Hebräer 5, Vers 9, und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der Seligkeit geworden. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist hier kein Zufall. Wir müssen reden. Wir können viel tun und wir können viel machen, aber letztlich kommt der Glaube aus der Predigt, was gehört worden ist. Und deswegen ist das hier so. Deswegen wird der Hesekiel so gemacht. Und predigen kann er. Knochen sortieren kann ich nicht. Aber ich kann predigen. Ich kann reden von Gott. Ich kann das anderen sagen. Und da komme ich zum dritten. Hoffnung. Gott kann. Ich komme wieder zurück zum Psalm 22. Mittendrin in diesem Psalm. Deswegen finde ich den so toll. Da ändert sich auf einmal alles. Da sagt der Schreiter immer noch, hilf mir aus der Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Und dann kommt, es wird manchmal ein bisschen anders übersetzt, aber das ist genau die Stelle, wo es sich ändert. Du hast mich erhört. Und dann freut sich der Psalmbeter, der David hier in dem Fall, unheimlich, dass er jetzt gerettet worden ist. Und er will das verkündigen. Und ein bisschen später, Vers 30, sagt der, ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Habt ihr es gemerkt? Das sind die Gräber, die sich auftun. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht erhalten konnten. Das sind diese Toten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, denn er hat es getan. Unglaublich, da ist alles schon wieder drin, was ich schon eben gesagt habe. Hat sich das jetzt alles schon erfüllt, was der Hesekiel gesagt hat? Nein, es hat sich noch nicht erfüllt. Also es ist natürlich ein Bild von der nationalen Wiederherstellung von Israel. Und Israel ist dann aus ein kleiner Teil von Israel ist zurückgekommen aus dem... Oh, vielen Dank. Danke. Ein kleiner Teil ist ja zurückgekommen aus dem Exil. Sie haben das wieder aufgebaut. Sie sind schon wieder ein Stück weit zu dieser nationalen Stärke gekommen, vor allem gegen die Griechen. Gegen die Römer hatten sie dann keine Chance, das wissen wir. Und dann ist aber der Messias gekommen, den haben sie abgelehnt und sind dann wieder in die Zerstreuung gegangen. Aber jetzt, nach 1900 Jahren, sind sie wieder gesammelt worden in Israel. Und man kann, wenn man die Bibel liest, nicht drumherum, dass das ganz bestimmt was damit zu tun hat. Dass das, was der Hesekiel gesagt hat, in Erfüllung gegangen ist, aber noch nicht ganz, weil sie eben ihren Erlöser noch nicht erkannt haben. Und trotzdem habe ich ein Beispiel gefunden, wo ich finde, dass das ganz ähnlich ist. Man hat 2006 eine Studie gemacht, eine genetische Studie über alle jüdischen Menschen, die in Israel leben und außerhalb. Und das Judentum setzt sich ja zusammen heute aus den Ashkenazi-Juden, das sind die europäischstämmigen Juden. Dann gibt es die sephardischen Juden, die kommen eher so Spanien und Nordafrika. Und dann gibt es die Misari, die kommen eher so aus dem Nahen Osten, also dem, was Arabien ist und so. Und die Ashkenazi-Juden hier aus Europa, hat man herausgefunden, dass heute 40% von denen, die leben, von 4 Frauen abstammen, die vor 1000 Jahren gelebt haben. Das ist unglaublich. Wir wissen nicht, wie die heißen, wir wissen nicht, was sie gemacht haben, wir wissen gar nichts über diese Frauen. Man weiß nur, dass diese 4 Frauen sind dafür sozusagen verantwortlich, weil sie die Kinder auch zur Welt gekriegt haben, dass es heute Millionen Nachkommen gibt und dass Gott die nach 1000 Jahren sammeln kann in Israel, auch in diesem Land. Ist es nicht fantastisch? Die haben nichts gemacht, außer dass sie ihr ganz normales Leben gelebt und Gott hat durch sie gewirkt. Natürlich noch mit der Decke vor den Augen in Israel, aber für mich ist das ein Zeichen. Gott kann an Stellen weitermachen, wo wir denken, es ist aus. Und der letzte ist, ein Beispiel, wie Gott Leben ändern kann. Nicht, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass man hoffnungslos ist. Der Mann auf dem Bild ist der Beckett Cook, der war ziemlich erfolgreich in Hollywood. Der war ein sogenannter Production Designer in Hollywood bei Filmen und auch im Modebereich. Und er hat mit vielen Stars zusammengearbeitet und konnte machen, was er wollte. Also er hat alle viele Stars gekannt. Ich sag mal ein paar, die ihr vielleicht kennt. Meryl Streep, Katy Perry, Natalie Portman, Prince. Viele Modedesigner, die kannte ich alle nicht. Models, da kannte ich die Claudia Schiffer. Und er hat gesagt, und er hatte alles in seinem Leben, was er eigentlich wollte. Er hat homosexuell gelebt, das hat für ihn war Wunder, also ganz toll. Und ich lese aus seinem Buch vor, das er vor 6, 7 Jahren geschrieben hat. Das war das Leben, das ich mir immer gewünscht hatte. Mit glamourösen Freunden und außergewöhnlichen Erlebnissen. Ich verabscheute das Banale, das Mittelmäßige und das Alltägliche. Ich wollte das Leben in seiner besten und aufregendsten Form. Das war es, was wir alle wollten, und es geschah tatsächlich. Drehbücher wurden verkauft, Filmrollen ergattert und Filme produziert. Die meisten von uns, wenn nicht alle, brachten es in ihren jeweiligen Bereichen zu großem Erfolg. Es war eine aufregende Zeit für uns alle. Keiner von uns sprach jemals über Gott, nicht ein einziges Mal. Es galt als selbstverständlich, dass Gott wahrscheinlich nicht existierte und dass das Christentum etwas für Menschen aus der Provinz war. Nein, Gott stand nicht auf unserem Radar, nicht mal annähernd. Uns beschäftigten nur 2 Dinge und ausschließlich diese 2. Erfolg in unserer Karriere und Erfolg in unseren Liebesbeziehungen. Und er hat es auch, wie gesagt, er hat riesen Erfolg gehabt, aber das eine, was ihn so ein bisschen gestört hat, war, dass seine Beziehungen nie so langfristig waren. Also er hat diesen einen gesucht, der ihn da, also mit dem er da glücklich werden kann, und es hat nie geklappt. Und er hat gemerkt, irgendwie ist da nicht so richtig weitergekommen, aber hatte alles, was er wollte. Also er war eigentlich schon auch zufrieden. Und er schreibt ein bisschen später in diesem Buch: All mein Suchen führte mich immer wieder an denselben Ort zurück, ins Nichts. Und die Zeit war nicht länger auf meiner Seite. Je älter ich wurde, desto weniger befriedigten mich diese Art von Erkundungen und Erlebnissen. Das Gesetz vom abnehmenden Ertrag begann sich bemerkbar zu machen. Und dann schildert er ein Erlebnis in Paris. Nichts machte mir das deutlicher als den Moment, als ich im März 2009 zur Fashion Week in Paris war. Ich besuchte mehrere Laufstegshows und zahlreiche Afterpartys. Eines Abends überkam mich während Stellas McCartney-Soiree in einem Club eine Erkenntnis. Der Laden war rappelvoll. Ich nippte an einem kleinen Tisch an Champagner zusammen mit Rachel Zoe, der berühmten Hollywood-Stylistin und Reality-TV-Größe, und ihrem Mann Roger. Unser Tisch thronte ein paar Stufen über der Tanzfläche, auf der sich das Who is Who der Modewelt tummelte und zur dröhnenden Musik tanzte. Nachdem ich ein paar Stunden lang Konversation gemacht hatte, hielt ich einen Moment inne, um mich umzusehen und die Szene zu betrachten. Inmitten dieses Meeres schöner Menschen verspürte ich plötzlich ein intensives Gefühl der Leere. Ich weiß nicht genau, was es auslöste, aber da war ich nun mitten in Paris auf einer ultra schicken Modeparty und ich fühlte mich innerlich tot. Für einen Moment erfüllte mich blanke Panik in meinem Körper. Ich dachte, wenn das alles nichts mehr für mich macht, um was in alles in der Welt macht, gibt es dann noch? Ich habe alles getan, jeden getroffen, war überall. Was soll ich die nächsten 50 oder 60 Jahre meines Lebens tun? Mir gingen die Optionen aus. Ich fühlte mich taub und musste raus aus diesem Ort. Also er hat gemerkt, ich habe alles und doch, ich bin innerlich tot. Das hat er selber gemerkt. Wenige Monate später, er hat sich da wieder ein bisschen abreagiert wahrscheinlich, oder schreibt er auch, da sitzt er mit seinem Partner in einem Restaurant und da kommt mitten in Hollywood einer in das Restaurant und setzt sich an den Tisch neben sie, und da sitzt schon eine Gruppe und die lesen zusammen die Bibel. Und ich habe da gehört, er hatte eigentlich nichts wie Verachtung für die übrig und wollte und hat die dann einfach gefragt, was sie da machen und hat auch gleich zum Anfang die Frage gestellt, was Gott zu Homosexualität sagt. Und die haben gesagt, Gott lehnt es ab. Und trotz allem ist er dann eingeladen worden in den Gottesdienst und er ist dann dorthin und hat sich dort bei dem ersten Gottesdienst bekehrt. Er hat gesagt, ihn sei das so überkommen, er kann es gar nicht beschreiben. Und seit 2009 lebt er mit Jesus, hat eine Bibelschule gemacht und hat heute einen YouTube-Kanal, führt Interviews mit Leuten, die es ähnlich gegangen ist. Und möchte euch ermutigen, da mal reinzugucken. Ist natürlich auf Englisch, aber man kann ja Untertitel einblenden. Er hatte ja alles und doch war er tot und jetzt lebt er. Und das ist das, was Gott macht. Und wir können da so viel tun und ich kann hier vorne stehen und euch das sagen und kann das Evangelium verkündigen. Letztendlich macht es Gott und er macht es durch Sachen, wo wir sagen, das kann ja gar nicht sein. Ich komme zum Schluss, es ist heiß. Zusammenfassung, wir sind tot in Sünden, ohne Gott sind wir schon tot. Wir haben das, was wir brauchen, haben wir nicht und es geht mit uns aus. Und der zweite Punkt, der Glaube, das Leben kommt aus der Predigt. Das verachtet es nicht, wenn hier vorne jemand steht. Also ich bin groß geworden in einer alpinistischen Stunde. Ich habe schon oft gesagt, es war langweilig für mich als Kind. Und ich glaube, trotzdem habe ich da ganz viel mitgenommen. Das waren ganz einfache Leute, die da geredet haben. Und Gott kann, auch wenn es für uns hoffnungslos scheint, ich möchte euch Hoffnung machen, dass das, was jetzt gerade hoffnungslos, ausweglos scheint, vielleicht durch Krankheit, Gott greift nicht immer so ein, wie wir uns, meistens nicht so ein, wie wir uns das denken. Aber er kann helfen und er kann uns zu seinem Ziel bringen. Ich möchte noch einen Vers vorlesen, der mir in dem Zusammenhang von dem Lied, schon ein bisschen älter, was ich finde, was gut passt. Wir kennen es, wir haben es alle schon oft gesungen. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dieses Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Ich bete noch. Ja, Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du der Erste warst, der vom Tod auferstanden ist. Und du hast allen gezeigt, dass du Macht über den Tod hast, den letzten Feind, den du besiegen wirst. Wir bitten dich für unser Leben, dass du es lebendig machst, dass du ihm die Fülle gibst und dass wir das weitergeben können, dass wir unsere Umgebung zu bringen, dass sie von dir erfährt. Wir bitten dich, dass es auch Veränderung bringt. Hab Dank, dass du bei uns sein möchtest. Und wir bitten dich, komm und segne uns. Amen. Wir singen noch ein Lied. Ich mache alles neu. Das passt jetzt, das Lied zur Jahreslosung.